Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Zerbröselt die Weltwirtschaft in fragmentierte Blöcke? Das fragt das Redaktionsnetzwerk Deutschland in einem vor wenigen Monaten erschienenen Artikel und knüpft damit an eine Debatte an, die seit einiger Zeit intensiv geführt wird. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen, nicht zuletzt zwischen den USA und China, haben massive Auswirkungen auch auf die globale wirtschaftliche Entwicklung. Und sie verlangen von anderen Akteuren, sich dazu zu verhalten. Vor diesem Hintergrund stehen potenziell risikoreiche wirtschaftliche Abhängigkeiten verstärkt im Fokus. Gleichzeitig gibt es Befürchtungen, dass mit einer zunehmenden Lagerbildung der freie Handel und die Idee der Arbeitsteilung unter die Räder kommen und globale Wohlstandsverluste drohen könnten. Was aber folgt aus diesen Entwicklungen für die Wirtschafts- und Handelspolitik Deutschlands und Europas? Wie etwa sieht eine sinnvolle Politik gegenüber dem ökonomischen Schwergewicht China aus, das für die deutsche Wirtschaft enorm wichtig ist, politisch aber zunehmend konfrontativ agiert? Das wollen wir in dieser Folge unseres Podcasts mit Jens Spahn besprechen, der als stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion unter anderem für den Themenbereich Wirtschaft zuständig ist. Und diese Fragen sind außerdem Thema in der frisch erschienenen Ausgabe der Auslandsinformation, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Ausgabe, die sich mit der Zukunft der Globalisierung befasst, habe ich in den Shownotes verlinkt. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ja, ich bin jetzt im Bundestagsbüro von Jens Spahn. Herr Spahn, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Herr Spahn, unser Podcast beginnen wir immer mit einer kleinen Aufwärmrunde. Mhm. Geht aber ziemlich einfach. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie komplettieren. Einverstanden?
Der Klassiker, okay.
Der Klassiker. Europas Position in der Weltwirtschaft ist heute
stärker, als wir selbst wahrnehmen. Wir könnten mehr draus machen.
Meine Ausbildung zum Bankkaufmann nutzt mir heute noch, weil
das eine gute Basis ist für viele Dinge im Leben, wenn man mit Geld umgehen kann.
Die europäische Handelspolitik muss
Mehr auf Handel ausgerichtet sein, weniger auf andere Fragen. Wir überfrachten Handelsverträge mit zu vielen Punkten und am Ende passiert gar nichts.
Herr Spahn, es klingt ja fast abgedroschen, aber es stimmt ja. Die geopolitische Lage ist rauer geworden. Russland führt einen imperialen Krieg gegen die Ukraine. Die Rivalität zwischen den Supermächten USA und China verstärkt sich. Außerdem beobachten wir das Entstehen einer Art anti-westlicher Allianz mit Nordkorea, Iran und eben China und Russland. Das alles hat natürlich auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Institutionen wie der Internationale Währungsfonds oder die Welthandelsorganisation sprechen in diesem Zusammenhang von geoökonomischer Fragmentierung, also einer Neuausrichtung internationaler Handelsströme entlang politischer Blöcke. Kommt die Globalisierung, so wie wir sie kennen, also an ihr Ende?
Ich finde, man muss erst noch mal einen Schritt vorher sagen, Globalisierung, das klingt doch immer so technisch, es geht ja vor allem um freien weltweiten Handel. Die Idee, dass wenn wir es arbeitsteilig machen auf der Welt, dass es dann auch für alle effizienter, günstiger beim Produkt und andersrum auch zum Vorteil von allen Beteiligten ist. Und wenn wir einfach mal draufschauen auf die letzten 20, 30 Jahre, hat das funktioniert. Global gesehen. Weltweit sind hunderte Millionen, manche sagen Milliarden Menschen rausgekommen aus absoluter Armut, weniger als ein Dollar am Tag zur Verfügung, hineingewachsen in so erste Anzeichen von Mittelschicht. In China, in Indien, in anderen Ländern hat sich so ein kleiner Mittelstand etabliert und es war zum Vorteil aller. Auch wir in Deutschland, in den USA haben profitiert, im Übrigen auch profitiert durch günstige Produkte in vielen, vielen Bereichen bis zum Kinderspielzeug. Und wir sehen aber, dass diese Idee des freien Handels durch externe Ereignisse, Pandemie, Lieferketten war ja das Thema, funktioniert das so arbeitsteilig, Krieg jetzt in Europa, Ukraine, aber auch durch China und in Reaktion auch die USA durch protektionistische Maßnahmen in Frage gestellt wird. Und da müssen wir uns neu ausrichten. Das ist das, was wir mit Fragmentieren meinen. Das globale freie Handeln funktioniert nicht mehr. Trotzdem werbe ich sehr dafür, wünsche ich mir, dass wir als Europa, Europäische Union, als Deutschland grundsätzlich immer erstmal ein Werber für den freien Handel bleiben. Wir sind Exportnationen. Deutschlands Wohlstand hängt massiv vom Export ab. Maschinen, Autos, Automotive, Chemie, die wir in die Welt exportieren. Davon leben wir. Und es tut der Welt auch gut, miteinander im Handel zu sein. Und es bildet sich jetzt aber sozusagen, wir kommen nicht mehr WTO, Welthandelsorganisation, sondern es gibt Handelsverträge, Handelsabkommen, vielleicht mal eine Handels-NATO transatlantisch, die ich sehr, sehr gut finde als Ergänzung zur Sicherheits-NATO. Es wird fragmentierter. Die Grundidee von arbeitsteilig und wir sollten exportieren, bleibt aber gerade auch für Deutschland wichtig, aber auch für die Welt.
Ja. Und diese Rückkehr der Geopolitik, will ich das mal in Anführungszeichen nennen, was bedeutet das für die Ausrichtung der deutschen und europäischen Handelspolitik aus Ihrer Sicht? Also Sie haben es ein bisschen angedeutet schon eben, aber
das
vielleicht
heißt,
noch einmal.
Also erstmal hat die grundsätzliche Zuständigkeit ja die Europäische Union, was Handelsverträge angeht, mit dem Binnenmarkt, macht ja auch Sinn. Und das heißt vor allem, dass wir pragmatischer werden müssen. Wir sehen, Mercosur wird seit
Mercosur, Lateinamerika.
Also ein Handelsabkommen. Handelsabkommen, vor allem im Schwerpunkt ja auch Brasilien, Argentinien, einige andere kleinere Länder in Lateinamerika. Das wäre, wenn es sich ergibt, wenn es endlich fertig wäre, der größte Handelsraum der Welt. Es wäre mit einer Region, die uns kulturell ja auch sehr nahe ist, europäisch geprägt ist, in vielen anderen Bereichen uns nahe steht, sprachlich im Übrigen auch europäisch angebunden ist. Und das wird seit 20 Jahren verhandelt. 2019 war es sogar eigentlich fertig verhandelt, aber wir kommen nicht zum Finale sozusagen, zum Abschluss, zum Inkraftsetzen, weil immer wieder was Neues da reinkommt. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wo Handelsverträge dann überfrachtet werden. Auf einmal geht es auch um den Regenwald und den Klimaschutz und die Menschenrechte. Überspitzt formuliert, sage ich immer, dann versucht man die Frauenquote im DAX, also im AG-Aufsichtsrat in Brasilien über einen Handelsvertrag durchzusetzen.
Das ist zu viel.
Und das ist einfach zu viel. Ja. Und damit passiert am Ende gar nichts mehr. Und der Unterschied zu früher ist, früher wollten alle unbedingt mit Europa und dem Westen handeln. Jetzt steht die Alternative parat, nämlich China. Und die stellt nicht nur gar keine Bedingungen, die gibt im Zweifel noch was obendrauf, wenn sie den Handelsvertrag kriegt. Also wir müssen pragmatischer werden, wir müssen wieder stärker es aufs Handeln selbst konzentrieren. Und wir müssen diese Verträge auch als strategisches Instrument sehen, Regionen wie Lateinamerika an uns zu binden, politisch und wirtschaftlich.
Herr Schwan, jetzt haben Sie China schon angesprochen und da waren Sie ja vor einigen Monaten auch. Aber China ist hat ja einen beispiellosen Aufstieg hingelegt. Sie haben das auch schon angedeutet. Viele Menschen aus der Armut tatsächlich, aus bitterer Armut geholt. Ist inzwischen die zweitgrößte Wirtschaft der Welt und für Deutschland ein enorm wichtiger Handelspartner. Auch in Sachen Klimapolitik ist China unabdingbar. Gleichzeitig sehen wir aber, dass China zunehmend konfrontativ auf geopolitischer Bühne agiert und keinen Hehl aus seinen Ambitionen macht, die internationale Ordnung im eigenen Interesse umzugestalten. Zudem will die chinesische Regierung das Land technologisch unabhängiger machen und unterstützt da massiv heimische Unternehmen, was auch deutschen Unternehmen auf dem chinesischen Markt natürlich Wettbewerbsnachteile bringt. Wie sollten wir auf diese eben kurz skizzierte Entwicklung reagieren? Wie sieht aus Ihrer Sicht also eine gute China-Politik aus, die ökonomische und politische Interessen sinnvoll austariert?
Also vielleicht zwei Dinge vorweggeschickt. Zum einen von dem intensiveren Handel der wirtschaftlichen Beziehung mit China haben wir und China über viele Jahre stark profitiert. Also es war zum wirtschaftlichen Vorteil mehr Wohlstand für beide Seiten. Muss man einfach mal vorneweg schicken. Es waren gute Jahre auch wirtschaftlich für beide Seiten. China hat sich verändert. Zweite Prämisse oder zweites vorweggeschicktes mit Xi Jinping vor allem als neuem chinesischen Präsidenten, jetzt etwa gut 10 Jahre, nicht mehr neu, aber aktuell chinesischen Präsidenten, spielt stärker wieder eine Rolle auch kommunistische Parteiideologie, stärker jedenfalls als die Idee, wir brauchen Wachstum, auch um die Leute zufrieden zu halten. Die Taiwan-Frage tritt wieder stärker in den Vordergrund. Wir sehen imperialen Anspruch, also ein Projekt wie die Seidenstraße, das Kaufen von Hafen. Beteiligung. Da geht es nicht nur um wirtschaftliche Interessen, da geht es auch um einen imperialen Anspruch im Sinne von, wir wollen Interessen wahren, wir wollen Einfluss nehmen in anderen Regionen der Welt, was wir vorher so bei China eben nicht gesehen haben. Und das verändert die Dinge. Und deswegen müssen wir eine kluge Balance finden. Ja, weiter mit China handeln, auch wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Beziehungen haben. Es sind 1,4 Milliarden Menschen, die kann man ja nicht einfach mal ignorieren. Auch finde ich aus moralischen Gründen nicht einfach so tun, als gäbe es die nicht, sondern macht Sinn, miteinander im Kontakt zu sein, aber eben auch die Risiken zu sehen und zu reduzieren. Risiko heißt eben, an bestimmten Stellen sind wir zu abhängig von bestimmten Rohstoffen, zu abhängig, einzelne Unternehmen, nehmen Sie Mercedes, von China als Absatzmarkt, weil da ein Großteil des Gewinnes entsteht, zu abhängig von China möglicherweise bei bestimmten Technologien oder von der Region China, Taiwan, wenn es um die Chips geht und alles, was sich in dem Bereich entwickelt. Und diese Risiken erstmal wahrzunehmen. Wir schlagen hier im Bundestag vor, einen China-Check zu machen einmal im Jahr mit Experten zusammen, die Risiken einfach mal zu benennen, zu sehen und dann einzuordnen. Eine Abhängigkeit bei Kinderspielzeug, sage ich jetzt mal, die haben wir auch. Halten wir aus. Ja. Wenn mal kein Kinderspielzeug kommt, finden wir schon andere Wege. Aber wenn keine Chips kommen oder bestimmte Rohstoffe nicht, dann haben wir ein echtes Problem. Und dann diese Risiken, die problematisch sind, endlich mal aktiv zu managen, heißt zu reduzieren, indem wir mehr mit anderen machen, indem wir selbst produzieren, Stichwort Magdeburg oder TSMC, die in Deutschland investieren.
Eine Firma aus Taiwan.
Aus Taiwan, genau, die dann in den USA, in Europa produziert, um Abhängigkeiten zu reduzieren. Also ein aktives Management der Beziehung mit China, das ist das Thema der letzten 2-3 Jahre und auch das Thema einer neuen China-Strategie, für die wir werben.
Ja, Stichwort ist da ja, was wir oft hören, das Stichwort De-Risking, also die Risiken eben reduzieren. Sie haben gesagt, checken, also erstmal gucken, scannen sozusagen, wo sind die Risiken und dann darauf entsprechend reagieren.
Was ich halt nur wichtig finde, würde ich nochmal sagen, das sind Kinderspielzeug und Chips. De-Risking heißt eben vor allem auch zu sehen, wo gibt es auch unproblematische. Ja. Also nicht alles ist problematisch.
Nicht jede Abhängigkeit.
Nicht jede Abhängigkeit, der erste Teil nicht. Es gibt auch unterschiedliche Instrumente. Kinderspielzeug jetzt mal so als Stichwort Massenproduktion, unproblematisch. Dann gibt es den Bereich, wo wir im Wettbewerb sind mit China. Ja. Unsere Industrie, Automotive, ganz klassisch. Wo wir ein faires Level Playing Field, sagt man immer, faire Wettbewerbsbedingungen brauchen. Da geht es um Subventionen, Anti-Dumping, dass die Bedingungen fair sind, übrigens bis hin zum Spionagegesetz, dem sogenannten in China, können Daten überhaupt ausgetauscht werden mit dem Heimatunternehmen sozusagen. Und das dritte sind die Bereiche, wo es nicht nur um faire Wettbewerbsbedingungen geht, sondern um Abhängigkeiten. Und das ist eben zum Beispiel Chips, das ist Biotechnologie, Militärtechnologie, das müssen wir selbst können. Da können wir nicht irgendwie im Wettbewerb bestimmte Dinge nicht mehr können. Und das ist jetzt mal so ein Grobcluster sozusagen. Und ich sehe Solar übrigens nicht, wie manche andere in der Bundesregierung auch, in Kategorie 3. Also eine Abhängigkeit bei Solar führt nicht dazu, dass die Energieversorgung in Deutschland zusammengeht, wenn mal 2 Monate oder auch ein Jahr lang keine Solarmodule kommen. Dann können wir nicht so ausbauen, wie wir wollten, aber das ist nicht das Ende der Energieversorgung. Und deswegen ist das aus meiner Sicht nichts, wo wir mit Milliardensubventionen hier in Deutschland oder Europa wieder Solarproduktion. Aber wir müssen diversifizieren, am besten auch mit anderen Ländern. Aber ich habe in Peking immer gesagt, jetzt bei meinem letzten Besuch, so als Eingangsstatement, vielen Dank, dass ihr mit euren Milliarden unseren Solarausbau subventioniert. Also einfach mal das Argument umdrehen, weil die Chinesen sind von uns als Absatzmarkt mindestens so abhängig wie wir von den Solarmodulen.
Was ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein eigentlich zur Folge haben könnte.
Wir müssen mal sehen, die Chinesen sind, ich sag mal so, vor 1,5-2 Jahren in Gesprächen war das eher so Wolf Warrior, nannte man das. Mhm. Zum Teil sehr aggressiv im Auftritt nach dem Motto, wenn ihr nicht wollt, brauchen wir euch auch gar nicht. Und was ich jetzt gemerkt habe und wir alle merken in den letzten 1,5 Jahr, 12 Monate ist, China hat wirtschaftliche Probleme, der Binnenmarkt stottert richtig und ist auch nicht so groß, wie er bei so einem Land eigentlich sein sollte. Die USA lassen viele chinesische Produkte nicht mehr rein. Der einzige wirkliche Absatzmarkt für ihre Überkapazitäten, für ihre vielen Produkte, den sie aktuell haben, ist die Europäische Union. Und wenn man das mal zu Ende denkt, kann man das ja auch nutzen. China ist abhängig von dem Marktzugang in die EU. Das heißt, dass man das auch mal in Gesprächen, also sozusagen als Chip einbringt in dem großen Spiel und sagt, ihr wollt weiterhin den Marktzugang, dafür verlangen wir aber A, B, C. Und China braucht den auf absehbare Zeit. Und ich finde, wir machen zu wenig aus unseren eigenen Hebeln gegenüber China.
Nochmal zum Stichwort De-Risking. Der Schlüssel bei so einem De-Risking, also der Reduzierung von Abhängigkeiten, ist ja die Diversifizierung von Lieferketten, also die Erweiterung des Lieferantenstamms, um nicht dann im Fall der Fälle von einer Quelle abhängig zu sein, die dann im Fall der Fälle eben diese Abhängigkeit als politische Waffe im Grunde benutzen könnte. Was kann denn eigentlich politisch getan werden, um eine solche Diversifizierung, die ja von den Unternehmen ausgeht, zu erleichtern?
Also diversifizieren ist ein Baustein, was getan werden kann. So schließt sich der Kreis wieder, Handelsverträge. Umso leichter Handel oder Rohstoffbeziehungen, Rohstoffpartnerschaften mit anderen Ländern sind, desto weniger abhängig sind wir von China, desto mehr Autos verkauft werden können nach Brasilien, desto weniger sind wir vom Automarkt in China abhängig, desto mehr Rohstoffe wir aus Afrika kriegen können oder anderen Regionen oder Kanada, desto weniger brauchen wir aus China. Also das ist klassisch diversifizieren, indem man Rohstoffpartnerschaften, Handelsverträge hat, indem man Unternehmen auch dabei unterstützt, sich Märkte zu erarbeiten. Ein zweiter Punkt ist, Produktion in Deutschland, in Europa wieder zu befördern, Stichwort Chips. Ein dritter ist übrigens auch, Alternativen zu entwickeln. Es gibt erste Batterieentwicklungen, die zum Beispiel ohne Lithium auskommen, ohne seltene Erden mal auskommen können. Man kann ja auch versuchen, einen Verbrennermotor können wir übrigens ohne eine einzige Schraube aus China bauen. Da sind wir voll souverän. Mhm. Deswegen halte ich es auch deswegen alleine schon nicht für klug, ihn nicht mehr in Europa zulassen zu wollen ab 2035. Aber auch bei Elektromotoren zu entwickeln, Batterien, die nicht Rohstoffe aus China brauchen, wäre ja auch ein Weg des De-Riskings, und auch da wird durchaus geforscht.
Sie haben die Belt and Road Initiative, also die Seidenstraße, schon angesprochen, also der Aufbau eines internationalen Handelsnetzes und große Infrastrukturprojekte, die China eben weltweit finanziert. China hat eben auch allein durch die schiere Größe umfassende Möglichkeiten, sowas zu tun. Können wir als Europa und Deutschland dem überhaupt irgendetwas entgegensetzen, weil es geht ja auch zentral darum, eben Verbündete zu gewinnen.
Können wir gemeinsam. Deutschland alleine ist sicher schwieriger, aber auch da muss man gelegentlich mal sagen, auch der Bundesregierung sagen, warum sind wir überhaupt interessant für andere Länder? Ja, nicht wegen unserer militärischen Macht. Offenkundig nicht. Mag sich irgendwann ändern, aktuell nicht. Wegen unserer kulturellen Superpower à la McDonald's und Disney auch eher nicht. Sondern es ist ja unsere wirtschaftliche Stärke, auch gerade als Deutschland und als EU. Wir sind als Deutschland attraktiv für andere wegen unserer wirtschaftlichen Stärke und Innovationskraft. Und wenn wir die nicht erhalten, da bin ich eben bei der aktuellen Rezession, der wirtschaftlichen Krise, in der wir sind, dann schwächen wir auch unsere Position im Verhältnis zu anderen. Was können wir dem entgegensetzen? Der Seidenstraße als Europäische Union gibt es ja, Global Gateway und andere Initiativen, aber auch da gilt das Gleiche. Es muss unbürokratisch sein, es muss schnell gehen, es darf nicht überfrachtet werden. Und wir schaffen es leider nicht mal schnell genug in der eigenen Nachbarschaft, Balkan, die Länder, die auch in Beitrittsprozessen und Gesprächen sind. Wenn es um die Frage geht, wer baut eigentlich die Autobahnen, die Schienenstrecken am Balkan, um die Regionen zu vernetzen? Da kommen wir mit tausenden Auflagen und Bedingungen, bis da mal eine Schippe sich bewegt. Und da kommt China und baut.
Ohne große Auflagen?
Ohne große Auflagen. Und dann stellt sich natürlich eine Regierung und eine Bevölkerung in der Region die Frage, sag mal, welcher Partner ist ja eigentlich für uns gerade attraktiver? Also wir haben die Stärke, wir sind attraktiv als Partner. Ist ja auch bemerkenswert genug, dass mehr Leute in die USA und in die Europäische Union auswandern wollen, migrieren wollen. Nach China sehe ich nicht so viel Migrationsbewegung. Also wir sind ja attraktiv, als Partner auch attraktiv. Aber wir machen es unseren potenziellen Partnern immer unnötig schwer mit so vielen Draufgaben sozusagen und langwierigen Prozessen. Das ist aber unser Problem und nicht das von China. Und da kann man was machen. Das gilt gegenüber afrikanischen Ländern. Ich habe Lateinamerika, haben wir gerade schon diskutiert, oder eben ganz nah dran. Der Balkan selbst.
Nun verschärfen auch die USA seit einiger Zeit ihren handelspolitischen Kurs gegenüber China und erwarten, ganz unabhängig ob Republikaner oder Demokraten, auch von ihren Verbündeten in Europa eine klarere Positionierung. Was bedeutet das für uns? Inwieweit können Deutschland und Europa einen eigenständigen Kurs in der China-Politik verfolgen, ohne Risse im transatlantischen Verhältnis zu riskieren?
Naja, indem wir erstmal reden. Dafür ist es wichtig zu reden und mit Republikanern wie Demokraten gleichermaßen, weil in dem Thema sind die relativ ähnlich. An der Stelle, ich habe manchmal auch die Sorge, ich war jetzt auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee, Kollegen sind gerade in Chicago bei den Demokraten, wenn ich in Washington bin. Es ist ein bisschen fast bei einigen schon eine Obsession mit China
in den USA,
im Kongress. Mhm. Also man muss ab und zu auch mal in Gesprächen sagen, sag mal Leute, wir sehen die Gefahren, wir sehen die Probleme, aber lass uns doch mal in Ruhe gucken, ob wir da nicht gerade ein bisschen zu stark in diesem Verfeind- und Erzfeinddenken sind. Aber das geht nur durch Reden. Auch durch Reden deutlich machen, dass wir andere Interessen haben. Also wir sehen China durchaus ähnlich in seiner Gefahr, in seiner Bedrohung, in seiner Entwicklung. Ich habe ja gerade ein paar Dinge unter Xi Jinping beschrieben. Aber wir haben eine andere Ausgangslage. Wir sind Exportnation. Wir haben nicht so einen Binnenmarkt wie die USA. Wir sind auch nicht mit einigen Tech-Unternehmen in der Lage, wie die USA, einfach manche Dinge gar nicht mit China mehr zu machen. Und deswegen brauchen wir eine eigene Positionierung. Und wir sollten versuchen, den Amerikanern zu sagen, den Freunden in Washington zu sagen, wenn ihr aus guten Gründen wollt, dass wir gemeinsam weniger mit China machen oder gemeinsam gegenüber China stärker auftreten, auch in internationalen Organisationen, dann brauchen wir aber eine stärkere transatlantische Partnerschaft. Mhm. Dann brauchen wir zum Beispiel einen transatlantischen Handelsvertrag. Wenn wir Zollkrieg haben zwischen USA und Europa und gleichzeitig wollt ihr noch von uns, dass wir gegenüber China, dann können wir auch gleich den Ast absägen, auf dem wir selber sitzen. Das kann keiner von uns verlangen. Das mag hier für uns eingängig sein. In Washington muss man es ab und zu noch mal herleiten, dass wir eine andere Lage haben und dass wir bestimmte Dinge nicht tun können und nicht tun wollen. Jedenfalls nicht, wenn die Amerikaner nicht uns an anderer Stelle helfen. Auch da empfehle ich einfach ein Bewusstsein dafür, dass unsere Sicherheit, unser Wohlstand von den USA abhängt. Das ist so. Das soll man mal nicht überspielen, finde ich. Das kann man auch einfach sozusagen selbstbewusst seine Abhängigkeit wahrnehmen an der Stelle. Aber gleichzeitig auch den amerikanischen Freunden sagen, das heißt aber nicht, dass wir einfach hinterher dackeln. Das tun wir ja auch nicht, auch in anderen Fragen nicht, sondern wir haben eine eigene Position und trotzdem können wir daraus eine gemeinsame Position gegenüber China zum Beispiel entwickeln, auch gegenüber anderen, weil gerade ja auch Iran, Nordkorea, Russland angesprochen worden sind. Und ich glaube, in dieser Balance muss man das machen und immer wieder deutlich machen, NATO gehört eher ergänzt.
Ja.
Handels-NATO, vielleicht, was weiß ich, Kultur-NATO, whatever-NATO, jedenfalls stärker das transatlantische machen durch Initiativen über Verteidigung hinaus. Dann können wir auch gemeinsam besser gegenüber China auftreten.
Zum Abschluss, Herr Spahn, noch mal ein bisschen weiter den Blick bei der Frage, was politisch gemacht werden muss, um potenzielle Risiken, wirtschaftliche Abhängigkeiten zu reduzieren, geht es in gewisser Weise ja auch um das Verhältnis von Staat und Wirtschaft. Für wie groß halten Sie die Gefahr, dass im Windschatten dieser Debatte, also dieser Betonung, die Geopolitik kommt zurück, dass im Windschatten dieser Debatte Ideen Aufwind bekommen, die allgemein in stärkerem staatlichen Interventionismus und Protektionismus die Lösung sehen, die jeglichem Freihandel mit Ablehnung begegnen und am Ende hier und auch global Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung gefährden?
Dieses Risiko, diese Gefahr gibt es ohne Zweifel. Das sehen wir auch in den Debatten in den USA, wo aus einer Politik, wo es um Souveränität geht, sehr stark mittlerweile eine wird nach dem Motto, die Arbeitsplätze müssen aber alle hier bei uns sein. Das ist natürlich dann irgendwann protektionistisch und auch nicht mehr zur Wohlfahrt aller Beteiligten. Ich sage immer, da müsst ihr den Amerikanern aber auch dazu sagen, dass die Inflation nicht sinkt, sondern steigt, weil die Produkte teurer werden, es Risikoaufschläge gibt. In bestimmten Bereichen macht das Sinn. Diese sozusagen oder Prämien sozusagen für das Zuhause produzieren. Wir haben gerade schon Chips und anderes, gell? Aber es macht eben nicht so pauschal Sinn. Was mich eher besorgt langsam, und ich sehe auch, wir müssen Industriepolitik machen, auch als Europa, als Deutschland. Wir müssen mithelfen, dass unsere Unternehmen Weltliga spielen können. Gehört übrigens auch ein Kartellrecht dazu, muss gar nicht immer Geld sein. Wenn wir nicht zulassen im europäischen Kartellrecht, dass es einen europäischen Telekommunikations-Weltligaspieler gibt, durch Fusionen, dann spielen wir halt auf dieser Ebene nicht. Das tun wir aktuell auch nicht, weil Telekom und die spanische und die italienische und die französische, die dürfen alle gar nicht miteinander arbeiten, weil wir immer nur so klein den Markt betrachten. Das gilt in anderen Bereichen und Branchen auch, also Weltligaspieler entstehen zu lassen. Aber eins darf nicht passieren, dass sozusagen in einem Systemwettbewerb von staatlich gelenkt bis hin kommunistisch wir anfangen, Reaktionen auf das, was China macht, sozusagen deren System übernehmen. Also es ist ja sozusagen der System, der Sieg andersrum. Wir werden staatlich interventionistischer, weil wir meinen, wir müssten das machen, um auf China und seinen Staatsinterventionismus zu reagieren und unterminieren damit das, was soziale Marktwirtschaft immer ausgemacht hat, nämlich eben ein freies Spiel der Kräfte, unternehmerische Entscheidungen, nicht zuerst staatliche Entscheidungen. Bestimmte Souveränitätsentscheidungen, eine andere Industriepolitik, diese Weltliga-Fähigkeit, das ist anders als in den 90ern, in den Nullerjahren, das ist so. Aber ich finde, wir müssen sehr aufpassen und dass diese Solarmodule sind für mich da so ein Beispiel, dass wir nicht anfangen, so bei jedem Thema immer als erstes jetzt zu sagen, muss der Staat aber dafür sorgen, dass wieder was bei uns ist. Sonst fangen wir irgendwann an, das kommunistisch-staatsinterventionistische System Chinas sozusagen präventiv selbst zu übernehmen. Und dann hat China am Ende noch den Systemwettbewerb indirekt gewonnen durch unser eigenes blödes Tun. Wäre nicht gut.
Wäre nicht gut. Herr Spahn, vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight.
dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wer mehr zum Thema dieser Folge erfahren will, dem sei die neue Ausgabe der Auslandsinformation empfohlen. Diese habe ich in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.